KI-Grundlagen, die sind heute schon ein sehr fester Bestandteil unserer Lernlandschaft. Datenqualität, Transparenz, Risikoklassen, verantwortungsvolle Nutzung, all das spielt da eine Rolle. Und das Zweite, was wir machen, ist dann sehr praxisnah, so Lern- und Experimentierformate anzubieten. Also einem das nicht einer vormacht, sondern du musst das halt live ausprobieren. Es gibt so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die da so ein bisschen affiner sind dafür, das dann wieder anderen Kolleginnen und Kollegen erzählen. Aber da merken wir halt, dass das eine unfassbare Resonanz auch hat.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer aus Berlin mit mir, Anjali. Und aus Hamburg zugeschaltet die fantastische Annika. Und Annika, ich will gar nicht so lange drumherum reden. Es wird eine so aufregende Folge, aber sag mal warum.
Ja, Anjali, ich freue mich auch, dass wir heute hier sind. Und wie ihr schon gesehen habt, haben wir eine Gästin. Und warum wird es heute für uns eine sehr besondere Folge? Wir sprechen heute nicht darüber, wie wir Themen im HR und rund um KI in schnell wachsenden Tech-Unternehmen in Berlin-Mitte mit irgendwie 500 bis 1000 Mitarbeitenden angehen, sondern wir sprechen heute mit jemandem, der das Thema für 380.000 Mitarbeitende verantwortet. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen an Daniela Büchel, Personalvorständin von der Rewe Group. Liebe Daniela, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Gott, ich bin wirklich, bevor wir einsteigen, ich bin so aufgeregt, weil mein Gehirn versteht gar nicht, wie das passiert mit so vielen Leuten. Ich bin so gespannt, wie das ist, weil man muss das ja so hart hochskalieren.
Wir haben, wie du wahrscheinlich schon merkst, ganz, ganz viele Fragen mitgebracht und wir würden aber total gerne einmal bei dir persönlich starten. Kannst du dich und auch dein Werdegang bei der Rewe Group einmal vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Daniela Büchel, bin seit über 23 Jahren mittlerweile bei der Rewe Group. Vorher habe ich studiert, klassischerweise Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim und in Lissabon und habe dann in Köln an der Uni promoviert. Und darüber habe ich tatsächlich auch die Rewe kennengelernt und festgestellt, dass ich Joghurts und Obst und Gemüse super spannend finde, weil wir sehr, sehr nahe an Verbrauchern dran sind, an Konsumenten und sehr, sehr unmittelbar auch immer feststellen können, wie sich Dinge entwickeln. Das hat mich fasziniert und dann bin ich bei der Rewe im Controlling eingestiegen, habe also ein paar Jahre lang erstmal Zahlen gemacht, durfte dann eine kleine Abteilung übernehmen, strategische Projekte hieß das und habe dort mehrere Jahre Projekte geleitet, wie beispielsweise auch die Umflaggung der Rewe auf das Logo, was wir heute haben. Also wir waren vor einigen Jahren noch in sehr, sehr viele Subbrands in Deutschland zersplittert und haben dann, ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, 2006 tatsächlich damals auf die rote Rewe, wie wir das heute kennen, umgeflaggt. Otto Mess, HL, Stüsken, das waren alles andere Brands unter der roten Rewe dann zusammenkommen lassen. Das war sehr, sehr spannend. Dann habe ich das Konzernmarketing ein paar Jahre lang geleitet, mich dann mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Es ging schon damals um Lieferketten. Das hat mich sehr fasziniert und das durfte ich damals dann auch mit übernehmen und von der Pike auf entwickeln. Und da haben wir festgestellt, dass das halt für die Rewe wirklich ein essentiell wichtiger Wert ist, bei dem wir auch im Wettbewerb führend sein wollen. Bin darauf oder darüber halt sehr stark in so eine Wertediskussion auch eingestiegen. Das hat unsere Kultur sehr stark geprägt. Und Kultur ist für mich sehr, sehr wichtig, weil das Unternehmen von anderen unterscheidet. Und ich sage mal so, das ist der Kitt, der auch die Menschen zusammenhält, ne, und das differenziert. Da war ich dann relativ schnell auch beim HR-Thema. Das war halt dann mein logischer nächster Schritt. Dann bin ich in die Geschäftsleitung der Roten Rewe mit dem Thema HR. Damals ist HR das erste Mal auch in der Geschäftsleitung repräsentiert gewesen. Vorher war das tatsächlich immer eher unter den Verwaltungsfunktionen. Und die Nachhaltigkeit habe ich mitgenommen, durfte das dann für Rewe und schließlich auch für Penny gemeinsam verantworten und seit dem 01.01.2023 dann als Gruppenvorstand für Personal und Nachhaltigkeit. Und das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, also auch das Nachhaltigkeitsthema, weil das für mich unmittelbar mit HR und den Werten eben verbunden ist und das unsere Kultur halt tatsächlich auch prägt. Und wir wirklich merken, dass wir auch viele Menschen zum einen dadurch ans Unternehmen binden, zum anderen aber auch neu fürs Unternehmen gewinnen können.
Ich finde, du hast einen unfassbar inspirierenden und coolen Werdegang. Und wo mir tatsächlich immer das Herz aufgeht, ist beim Thema Quereinstiege ins HR und das quasi auf hohen oder höchsten Leitungsfunktionen. Ich habe ja 2 Jahre nach dem Studium einen Ausflug ins M&A gemacht und da den Job gestartet. Und ich finde einfach, solche Perspektiven zwischendurch zu bekommen, ich habe das Gefühl, davon zehre ich noch heute. Und ich finde, dass auch eine HR-Funktion total davon zehrt, Leute von Business-Seite zu bekommen als Führungskräfte, die wirklich sagen, mich interessiert intrinsisch das Thema HR und Kultur und deswegen möchte ich das jetzt machen und nicht, weil es mir irgendwie aufgedrückt wird, wie wir ja aktuell im Tech-Bereich viel mitbekommen mit, okay, jetzt hängen wir HR nochmal beim CFO auf, weil irgendwie haben wir keinen, der das Thema machen möchte. Von daher, ich finde es mega spannend.
Aber aus der Historie kamen wir damals auch. Also, dass man sagt, es war eher so administrativ, transaktional. Aber das war tatsächlich auch eine Entscheidung, die ganz oben im Vorstand damals getroffen wurde, dass wir gesagt haben, wir sind ja ein totales People's Business. Wir sind 380.000 Leute. Und den Unterschied auf der Fläche vor allem, also wo der Kunde auch wirklich merkt, was so ein Unternehmen antreibt und die Kundenbindung, das machen unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das machen die Kaufleute, die Marktchefs. Und deswegen ist es natürlich sträflich, wenn du HR vernachlässigst. Ne? Und das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, auch noch zur rechten Zeit. Und wie gesagt, wenn du 380.000 Kolleginnen und Kollegen hast, ist das einfach eine unfassbar wichtige Funktion. Ne?
Das sagt ja schon was, wonach HR getrieben wird. Also wenn ich unter der Finance hänge, dann ist natürlich das Ziel Zahlenoptimierung. Und das wird natürlich irgendwas bedeuten für die Gehälter, fürs Performance Management und auch für den Fokus. Und ich denke mir, das ist was, wo ich früher hätte mehr drauf achten müssen. Also ich habe früher schon immer geguckt, reporte ich an eine Geschäftsführung? Ne, kleine Startups mit 500 Leuten in eurer Welt. Aber ich glaube, man müsste jetzt auch gucken, wo hängt denn HR und wie wichtig ist es? Weil das sagt einfach schon viel darüber aus. Und natürlich hast du recht, Daniela, gerade bei diesen personalintensiven Bereichen müsste das eigentlich ein No-Brainer sein. Und ich gehe noch einen weiter, HR sollte der CEO sein. So sollte es sein.
Ja, also das war mir auch immer sehr wichtig, trotzdem, auf jeden Fall auch P&L-Verantwortung zu haben. Und deswegen bin ich damals auch in die Geschäftsführung gegangen. Ne? Also das heißt, HR ist natürlich auch verantwortlich für das, was unten rauskommt. Ne? Und das finde ich halt extrem wichtig. Wie sagt man immer so schön, dass HR mit am Tisch sitzt? Ich kann, also
mit
das kann
Business
man fast nicht mehr hören.
Ne?
Ja, genau. Ich unterscheide gar nicht in Business und HR. Also ich mag das gar nicht, weil ich immer denke, so, ich bin ja selber das Business. Wir machen ja das Business mit den 380.000 Kolleginnen und Kollegen. Wen meint ihr denn jetzt mit dem Business? Und ich bin ja genauso für die Ergebnisse verantwortlich, dadurch, dass ich in der Geschäftsführung sitze und als Vorstand ja sowieso. Ne? Und das finde ich halt wichtig, das gemeinsam zu verantworten. Und wir haben mittlerweile hier auch eine Kultur, wo wir nicht uns reduzieren auf die eigene Disziplin, sondern wo ich es auch wichtig finde, dass natürlich, also die Kollegen bei mir mitreden und wir das wirklich auch kritisch diskutieren, die Dinge, die anstehen. Und genauso hat man ja aber auch ein Verständnis für die Themen der anderen Kollegen und diskutiert da natürlich auch mit. Und da sagt ja keiner so, ah nee, das ist aber kein HR-Thema, da möchten wir jetzt deine Meinung nicht dazu hören oder so. Ne? Und das finde ich halt wichtig, weil das macht uns alle nur besser und schlauer und die Entscheidungen treibt das natürlich auch nach vorne.
Ich finde es so spannend gerade, dass du auch sagst, dass dir diese Diskussion mit HR muss mit am Tisch sitzen, so ja, dass du es auch nicht mehr hören kannst. Anjuli und ich haben dieses Thema tatsächlich auch häufiger und ich finde, auch da kommt immer noch meine Komponente mit dazu, weil ich finde irgendwie, wenn man mit am Tisch sitzt, okay, was bringt man denn mit an irgendwie diesen Tisch, so, dass man auch diese Literacy und genau diesen Businessblick halt auch eben mitbringt. Und Nummer zwei, als HRler sollte man sich auch immer fragen, oder egal als welche C-Level-Funktion, eigentlich habe ich überhaupt Lust, an diesem Tisch zu sitzen. Also arbeite ich mit den richtigen Leuten zusammen und sind das die richtigen Funktionen, wo ich sage, da werden meine Themen genauso für wichtig erachtet. Und wenn ich das Gefühl habe, ich laufe dagegen Windmühlen an, dann sage ich mir immer, so ist das dann das richtige Umfeld, in dem ich tätig bin. Bei mir wäre es dann halt ein klares Nein.
Absolut, sehe ich genauso.
Was sind gerade so deine größten Herausforderungen eigentlich im HR? Weil da bin ich jetzt richtig gespannt, ob ich sage, es ist sehr ähnlich zu dem, was wir so in kleineren Tech-Unternehmen sehen, oder es ist ganz anders. Ich habe gerade keine Ahnung und bin sehr gespannt.
Also die sind natürlich sehr unterschiedlich, die Herausforderungen. Ich sage immer so im Daily Business, die allergrößte Herausforderung ist, Kolleginnen und Kollegen zu binden. Also ich gebe jetzt mal so ein paar Zahlen. Also wir stellen tatsächlich pro Jahr ungefähr 50.000 Kolleginnen und Kollegen ein, ne? Also da sind jetzt natürlich auch einige geringfügig Beschäftigte, ne? Studenten und so ist auch viel dabei. Aber das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung, die Stellen auch zu besetzen. Und wir haben natürlich auch ein Thema mit Fluktuation. Also während das in den Zentralen eher weniger der Fall ist und in den Headquarters, ne, da reden wir von sehr niedrigen einstelligen Fluktuationsquoten, haben wir da ganz andere Herausforderungen draußen auf der Fläche. Na, der Job, muss man ehrlicherweise auch sagen, ist nicht ganz einfach. Ich sag mal so, die Kassiererin im Homeoffice ist nur nicht möglich. Außer in Bayern haben wir halt auch sehr lange Öffnungszeiten. Na, das geht dann auch mal bis 22 Uhr oder auch bis Mitternacht. Viele freuen sich über eine Spätschicht, aber halt auch nicht alle. Ne? Und das ist halt nicht immer 9-to-5. Dann gibt es Krankheit im Team, na, dann müssen wieder andere einspringen. Also ich sag mal so, die Bedingungen sind nicht ganz so einfach. Ich sag auch so, die Menschen draußen, die Kunden werden auch nicht nur freundlicher. Also das, was wir während Corona erlebt haben, dass man da sehr dankbar war, dass die Läden offen hatten und dann gab es ja eine Welle der Sympathiebekundung, muss man ehrlicherweise sagen, hat sehr, sehr nachgelassen. Du hast da halt tatsächlich auch ständig mit Menschen zu tun, die halt nicht nur freundlich sind. Und insofern, also der Job, der macht vielen sehr, sehr, sehr viel Spaß, aber der ist nicht einfach. Vor dem Hintergrund müssen wir natürlich auch schauen, dass wir die Menschen an uns binden. Und das gelingt nicht immer sehr gut. Hängt sehr, sehr stark auch tatsächlich von der Führungskraft vor Ort ab. Also wir haben Märkte, die haben ganz, ganz geringe Fluktuationsquoten, weil du es schaffst, dort auch ein tolles familiäres Umfeld zu schaffen. Aber wir haben natürlich auch Märkte, insbesondere sage ich jetzt mal in Großstädten, wo das echt schwierig ist, an Kolleginnen und Kollegen dann auch zu kommen und die zu binden, ne? Also ich sage jetzt mal Münchner Innenstadt oder so, das ist natürlich schon ein schwieriges Umfeld. Na, du hast fast Vollbeschäftigung und ich sage mal so, da ist natürlich auch der Weg der Konkurrenz sehr einfach. Man geht dann einfach bei uns in den Laden rein und spricht die Kolleginnen und Kollegen an. Ne? Und insofern also ist sicherlich die größte Herausforderung, das hinzubekommen. Und da hilft gerade im Moment, man redet ja immer davon, dass sich im Moment der Arbeitsmarkt entspannt, also in den Feldern jetzt nicht ganz so. Ne, kann ich nicht wirklich von der Entspannung sprechen. Und die Mangelberufe, die wir tatsächlich insbesondere haben, sind beispielsweise auch gute Kolleginnen und Kollegen für die Theke, also unsere frische Theke. Da entsteht natürlich echte Kundenbindung, aber ich sag mal so, der Beruf der Fleischfachverkäuferin oder jemand, der sich mit Käse auskennt, das ist auch vor allem bei der jüngeren Generation jetzt nicht mehr so das, was direkt ganz vorne steht. Na, da musst du dann erstmal überzeugen, dass es nicht nur darum geht, einen Mettigel zu machen oder solche Dinge, ne, und dass Fleisch jetzt nicht nur fies ist, ne. Das ist nicht ganz einfach. Also auch da eine Begeisterung dafür zu erwecken, wenn das dann entsteht, ist das super. Nein, ich sage mal so, also da entsteht halt tatsächlich auch der größte Kundenkontakt. Da beraten wir ja auch. Und das ist ein großes Differenzierungsmerkmal. Aber das ist halt einer der absoluten Mangelberufe. Und dort machen wir unfassbar viel, um Menschen halt tatsächlich da auch zu uns zu bekommen, diese dann auch zu binden und für das Thema zu begeistern. Das ist sicherlich so die größte Herausforderung im Daily Business, weil ich sage immer so, alle Menschen, die wir nicht verlieren, müssen wir ja auch nicht neu rekrutieren, ne? Das ist eine einfache Formel. Am Ende war das aber schon auch so ein bisschen ein Akt vor Jahren, das dann den Kolleginnen und Kollegen, vor allem im Vertrieb, auch klar zu machen. Heute ziehen wir da komplett an einem Strang. Aber dass das halt nicht nur eine HR-Aufgabe ist, wenn jemand geht, ne, und man sagt so, ja gut, dann besorgen wir jemand Neuen, sondern dass das halt tatsächlich, das ist auch so ein Teufelskreis, den kann ich gerne auch einmal aufzeigen, wenn Mitarbeitende dann im Markt sich entscheiden, rauszugehen, ne, dann heißt das halt auch häufig dann in der Übergangsphase, du hast ja dann nicht sofort jemand Neuen, vielleicht ist jemand am Ende dann auch noch ein bisschen krank oder geht früher raus, weil man noch Urlaub nehmen muss. Da hast du meistens dann so Übergangsphasen. Das heißt dann für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wird es dann noch schwieriger, weil man dann noch mehr arbeiten muss. Und häufig führt das dann auch dazu, dass sich dann andere auch entscheiden, dann zu gehen. Und wenn sowas anfängt, das ist natürlich echt ein Teufelskreis. Also es gibt aus meiner Sicht für den Markt nichts Wichtigeres als ein stabiles Team. Und das erkennen halt auch immer mehr Führungskräfte. Ja, und dass es halt tatsächlich nicht Hände sind, die man austauscht, sondern dass es um den Einzelnen geht und Menschen, die wir dort haben, die auch tatsächlich zum Teil wirklich starke Kundenbeziehungen haben. Ne? Die kennen ihre Kunden ja auch. Sagen wir so, die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort richtig gut sind, die kennen die einzelnen Kunden am besten sogar per Namen. Ne? Und das ist natürlich ein ja nicht zu unterschätzender Faktor, wenn dann plötzlich jemand weg ist. Und das ist auch ein Thema dann in der Kundenbindung. Ne? Und das kann man zum Teil, kann man das auch in der Kundenzufriedenheit der einzelnen Märkte dann sehen, wie das nach unten geht und wie wichtig das einfach ist, dass wir starke Mitarbeitende vor Ort haben. Also das ist sicherlich so ein Dauerbrenner, ne? In der Logistik sicherlich auch. Gute Fahrer zu haben in der Logistik oder auch in der Kommissionierung ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ist nicht ganz so herausfordernd, wie jetzt vielleicht in den Märkten das stabil zu halten, aber trotzdem auch. Wir hatten ein paar Jahre, da war es schwierig, tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen immer fürs Headquarter zu finden. Da ist es im Moment tatsächlich so, dass wir da ganz, ganz gut unterwegs sind, viele Bewerbungen bekommen. Da würde ich jetzt im Moment also an keiner Stelle jetzt wirklich von einem großen Mangel sprechen.
Was ich spannend finde, ist, es geht so wirklich auch darum, gerade auf der Fläche zu sagen, es ist der persönliche Kontakt da, es ist ein guter Service vorhanden und es geht ganz viel um den Faktor Mensch. Und ich finde das gerade eine sehr erfrischende Diskussion, weil was ich gerade eigentlich den lieben langen Tag höre, ist so, es geht rein ums Thema mehr KI und Technologie und habe das Gefühl, der Mensch gerät dabei so ein bisschen manchmal in Vergessenheit. Wie steht ihr denn gerade auf dem Thema KI? Was sind da eure Überlegungen, Use Cases und was sagst du, wie ist eure Haltung dazu?
KI ist in aller Munde und ist natürlich, also das ist ja nicht das einzige Technologiethema, was es momentan gibt, ne, aber eins, was unfassbar wichtig ist und wo wir auch sehr dran glauben. Also ich war gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, waren wir Anfang Januar jetzt in New York auf der NRF. Das ist die National Retail Fair, eine der wichtigsten Messen für den Handel, und haben uns gemeinsam da auch nochmal angeschaut, was das für uns bedeutet, weil es natürlich auch eine technologische Transformation des kompletten Unternehmens ist. Und das ist jetzt, sage ich mal, nicht nur eine Aufgabe von einem CTO, sondern tatsächlich des Gesamtvorstandes. Und das war ehrlich gesagt also auch für mich nochmal eye-opening. Und es gibt halt ganz unterschiedliche Aspekte, die man sich da anschauen kann. Also wir unterscheiden da eigentlich drei Bereiche. Wir sehen analytische AI oder KI. Das machen wir schon relativ lange. Ich weiß nicht, wie genau ihr den LEH verfolgt. Wir haben Anfang letzten Jahres beispielsweise auf ein eigenes Kundenprogramm, Rewe Bonus, und auch mit Penny sind wir auf eine eigene App gegangen. Also haben da das Payback-Universum verlassen. In erster Linie auch, weil es für uns wichtig ist, Daten zu haben. Ne? Und da nutzen wir also schon tatsächlich analytische AI, um unseren Kunden ganz andere Angebote machen zu können. Sehr individuell. Also alle, die sogenannte Einwilligungserklärung, also die EWE, dass wir diese Daten nutzen dürfen, und das machen sehr, 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 sehr viele Kunden, kriegen individualisierte Angebote. Und da brauchst du KI. Das heißt also gerade jetzt in diesem Analytics-Bereich, da haben wir ein sehr, sehr großes Team. Das haben wir über Jahre schon aufgebaut. Da sind Mathematiker drin, also wirklich Leute, die wissen, was sie dort tun. Das ist genauso beim Thema Sortimentsoptimierung. Also wir können die Sortimente eines einzelnen Ladens via KI aussteuern, ne? Das sind halt ganz, ganz wichtige Tools. Also das ist so das Thema Analytical AI, wo wir schon viel machen und wo wir auch sagen, dass Technologie dort ein wahnsinniger Vorsprung ist. Weil wenn wir eins haben, dann halt sehr, sehr viele Daten, ne? Dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit Gen AI. Das ist der zweite Bereich, den wir unterscheiden, wie viele andere auch. Na, wir probieren aus mit Copilot, ChatGPT, vor allem in den Support-Funktionen. Wir haben erste Cases, wo wir Effizienzen dann damit jetzt auch generieren und natürlich versuchen, dort wertstiftende Lösungen auch zu finden. Da ist viel Ausprobieren im Moment noch, aber auch tatsächlich schon, sei mal, einige Kolleginnen und Kollegen, die da so einen Advanced-Status erreicht haben und dort auch wirklich sehr intensiv damit umgehen.
Daniela,
und das Dritte, ja?
Wenn ich einmal kurz reinspringen darf. Also ich glaube, der Analytics-Teil ist super spannend, aber ich halte mich zurück, nicht darüber zu reden, wie der BIler jetzt ein anderes Profil hat, weil wir ein HR-Podcast sind, aber es ist super spannend. Der zweite Teil, den du jetzt gesagt hast, weil du sagst, da sind Kollegen schon sehr advanced drin. Du meintest doch eben dieses ganze Thema Bots, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, also Bots auch, ja. Aber wir haben, also da geht es auch darum, tatsächlich neue Inhalte zu generieren, indem man, weiß ich nicht, wissenschaftliche Themen aufarbeitet, ne, indem man sagt, ich bereite mich auf was vor, das lasse ich aber über die KI machen. Ich musste mich zum Beispiel über regenerative Landwirtschaft schlau machen. Hätte sich 2 Wochen jemand dahingesetzt. Das habe ich tatsächlich über KI machen lassen, mir einen Podcast rausgebastelt und habe mir das dann im Auto angehört. Das war sehr, sehr cool, ne? Und also mit solchen Dingen sind wir halt sehr intensiv unterwegs oder auch in Assistenzfunktionen, dass wir halt Copilot nutzen, um Protokolle zu schreiben, um Agenten zu erstellen. Na, du kannst natürlich auch deine ganzen E-Mails durchforsten lassen, sagen, schreib mir mal eine Zusammenfassung. Also dafür wird das halt sehr intensiv genutzt oder auch Präsentationen zu machen oder DeepL. Na, sowas wird genutzt. Wir arbeiten ja auch in einem internationalen Kontext und da ist es dann relativ leicht möglich, dann auch mal eine Präsentation. Früher musstest du da ein Übersetzungsbüro holen oder einen Studenten hinsetzen, der 3 Tage irgendwie eine riesige Präsentation übersetzt hat. Heute geht das 2 Minuten, ne?
Und ich weiß, du hattest noch ein drittes, ich habe nur noch eine kleine Rückfrage. Und das, also ich sehe ganz oft in Unternehmen, dass wenn ich mit den Heads spreche, dass die genau das sagen, was du sagst. Ne? Die sagen, wir benutzen DeepL und witzigerweise gestern hat eine Kundin mir das Copilot gezeigt und wir haben den Workshop damit gebaut. Ich sehe aber ganz oft, dass es nicht ins Unternehmen getragen wird, sondern dass es so ein bisschen ist, ja, wenn du ChatGPT nicht kennst, ist ja nicht mein Problem, nutzt es halt. Tragt ihr das ganz bewusst in die Märkte und in die Bereiche und schult dazu auch? Oder ist es eher so, da gibt es einen Aushang?
Also ich sage vielleicht gerade noch den dritten und dann würde ich einmal sagen, was wir generell machen. Also wir haben, wie gesagt, wir unterscheiden so grundsätzlich, ne, in dieses Analytical AI, in Gen AI und Agentic AI. Und Agentic, das haben wir in wenigen Fällen schon im Einsatz, aber das ist das, wo halt die Post richtig abgeht. Und wo wir in Zukunft halt sehr viel ausprobieren werden, das ist für mich so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe, vor allem im HR-Bereich, aber auch im Finance-Bereich. Wir nennen das immer die, das hört sich nicht nett an, aber die generischen Unternehmensprozesse. Ich sag mal so, ne, unsere Logistik, unsere Warenprozesse, die sind sehr auf uns customized, aber ich sag mal so, die HR-Prozesse, die klassischen, laufen bei uns über SAP, genauso wie die Finanzprozesse. Und deswegen nennen wir die generische Prozesse. Und da kannst du natürlich Agentic AI draufsetzen. Und da sehen wir ein Riesenpotenzial. So, und wenn du jetzt fragst, wie schulen wir sowas? Also grundsätzlich versuchen wir, eine Kultur zu schaffen, wo Ausprobieren, wo Veränderung, wo Transformation als sehr positiv erlebt wird. Na, das ist eigentlich so mal die Basis für alles. Wir sind vor Jahren, wir nennen das die Step-Up-Initiative, sind wir damit gestartet, dass wir über Corona einfach gelernt haben, wie toll das ist, wenn man im Team ganz eng zusammenarbeiten, dass man auch so disruptive Zeiten hinbekommen kann, wenn man unternehmerisch denkt, weil plötzlich, also es waren ja Dinge, die waren so noch nie passiert. Und man brauchte auch ein bisschen Mut, um mal was irgendwie zu entscheiden. Du konntest nicht immer warten, bis du jemanden fragen kannst. Also Kolleginnen und Kollegen haben plötzlich dann auch unternehmerisch gehandelt, ne? Waren mutig und haben das zum Teil auch wirklich als Challenge begriffen. Es gibt gar keinen anderen Weg, als wir müssen das jetzt hinbekommen. Bei all der Regulatorik, ne, fällt es einem nämlich unfassbar leicht, in so einen Modus zu verfallen. Ja, ich bin total risikoavers und entscheide nur noch so, wie die Regulatorik mir das, also am besten gehe ich noch ein bisschen drüber hinaus, dass auf gar keinen Fall irgendwie was passiert. Ne? Das möchten wir halt vermeiden, sondern wir wollen schon, dass man im Rahmen natürlich dessen, was möglich ist, ne, aber schon auch Chancen erkennt, diese als positiv bewertet und Dinge auch ausprobiert. Ne? Und da kann ich nicht immer warten, bis ich es einmal durchs ganze Unternehmen getragen habe. Und diese Kultur, das wollten wir extrem fördern und haben deswegen diese Initiative gegründet, ne, wo wir sagen, es gibt so verschiedene Verhaltensweisen, die wir fördern wollen. Ne? Und da gehört beispielsweise dazu Mut für Neues. Also auch wirklich Dinge anzugehen. Dafür brauche ich aber, und das ist so die zweite Verhaltensweise, Offenheit für Feedback. Und gerade so einen guten Teamgedanken. Weil wenn ich mutig bin und neue Dinge angehe, dann passieren mir natürlich auch leichter Fehler. Ne? Was hilft mir dann, um Fehler zu vermeiden? Wenn ich wirklich ein sehr offenes Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen habe, die mir rechtzeitig sagen, so, ach, da musst du jetzt nochmal drüber nachdenken. Ich sage immer so, das Allerschlimmste, was dir auch als Führungskraft passieren kann, ist, wenn du kein Feedback mehr bekommst. Ich sage immer so, das ist das allergrößte Warnsignal, wenn Menschen dir nicht mehr ihre Meinung sagen, weil dann läuft was extrem schief und dann wirst du auch komplett scheitern.
Nee.
Und das war
Daniela, nee? Das heißt, dass du einfach alles jetzt richtig machst.
Ja.
Weil das ist doch nicht, dass die Leute aufhören, dir Feedback zu geben. Du bist jetzt einfach perfekt.
Du bist perfekt, ja.
Ja, ja. Ja. Ich finde, du hast so recht. Man merkt es auch.
Ja, also als wir das eingeführt haben, ne, natürlich gab es schon Menschen, die 360-Grad-Feedback toll fanden, ne, aber es gab schon auch Führungskräfte, die dann gesagt haben, oh, wieso gibt denn jetzt mein Mitarbeiter mir ein Feedback? Habe ich ja gar nicht drum gefragt, ne? Und das ist halt wirklich so der Change im Mind, den wir hinbekommen müssen. Das hört sich immer so blöd an, aber Feedback ist ein Geschenk, ne? Aber man muss natürlich auch lernen, wie man ordentlich Feedback gibt. Also da haben wir natürlich auch viel investiert, weil richtig gutes Feedback zu geben, weißt du, ist ja nicht damit getan, dass man sagt, so, ah, hast du toll gemacht, ne? So, ja, was war jetzt genau toll? Und man wächst ja viel mehr auch mit dem Feedback, was kritisch ist, aber das dann so zu geben, dass es nicht vernichtend ist und dass der andere auch damit was anfangen kann, ne? Das ist halt auch total wichtig. Da lernen wir alle noch. Aber das ist die zweite Verhaltensweise und wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf Stärken. Weil es viel einfacher ist, Stärken noch stärker zu machen, als Schwächen auszumerzen. Ne? Und manchmal sitzen Menschen halt einfach nur auf dem falschen Job. Die könnten ihre Stärken woanders ganz anders ausspielen. Ne? Das hört sich alles einfach an, war aber so ein bisschen der Grundstein auch dafür, nicht mehr nur diese Silo-Karrieren haben, sondern wirklich auch schauen, wo können wir Menschen neugierig machen für andere Bereiche, ne? Wo ich sage so, dass man halt nicht 10, 15 Jahre auf der gleichen Position sitzt. Und das alles ist total wichtig, um auch die Veränderung, die jetzt mit KI oder AI entsteht, um diese Veränderung als positiv zu betrachten. Das ist der Grundstein, dass wir einfach Change und Transformation cool finden. Dass wir sagen, da tut sich was, aber ich sehe die Chance und nicht so, oh Gott, jetzt kommt da wieder was Neues und kann ich das denn alles und so. Natürlich musst du auch Ängste nehmen, ne? Aber wir wollen eine Atmosphäre und ja, eine Kultur der Veränderung und eine Kultur, die Mut für Neues belohnt. Und das ist eigentlich der Grundstein. Und dann sagen wir, darüber gibt es natürlich eine Basisbefähigung für alle. Es gibt ja auch ein paar gesetzliche Dinge wie den EU AI Act. Das heißt, also da müssen wir auch tatsächlich verpflichtende E-Learnings anbieten, ne, damit die Kolleginnen und Kollegen, die KI dann nutzen, auch wissen, was darf man, aber wo sind auch Grenzen, ne, das ganze Thema Datenschutz und. Und ich sag mal, die KI-Grundlagen, die sind heute schon ein sehr fester Bestandteil unserer Lernlandschaft. Datenqualität, Transparenz, Risikoklassen, verantwortungsvolle Nutzung, all das spielt da eine Rolle. Und das Zweite, was wir machen, ist dann sehr praxisnah, so Lern- und Experimentierformate anzubieten. Also einem das nicht einer vormacht, sondern du musst das halt live ausprobieren. Es gibt so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die da so ein bisschen affiner sind dafür, das dann wieder anderen Kolleginnen und Kollegen erzählen. Aber da merken wir halt, dass das eine unfassbare Resonanz auch hat.
Was ich richtig spannend finde, so gerade dieses Multiplikatorenkonzept, was du jetzt gerade genannt hast, insbesondere im Hinblick auf Skalierung und der Größe, die ihr einfach habt. Ich muss dir jetzt eine richtig basic Frage stellen, und die ist wahrscheinlich total dumm, aber wie sehen eigentlich gerade so eure konkreten Use Cases auf der Fläche aus? Weil für Headquarter habe ich zum Beispiel, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür oder auch in Teilen in der Logistik. Was machen wir da mit KI? Aber so wirklich, wenn ich mir jetzt die klassische Rewe-Filiale vorstelle, was sind da eure Use Cases und wie genau befähigt ihr dann Mitarbeitende auf der Fläche, da auch neugierig zu sein und die Technologie zu nutzen?
Also auf der Fläche ist das ehrlicherweise nur nicht das allergrößte Thema. Da sind wir jetzt erstmal an den Führungskräften dran, dort eine positive Stimmung auch zum Thema KI zu schaffen und auch dazu zu experimentieren. Auf der Fläche hast du natürlich da jetzt mit dem, was klassischerweise in Headquarters stattfindet, nicht ganz so viel zu tun. Die Kollegen auf der Fläche haben ja dann eher mit den Ergebnissen dann wieder zu tun. Das, was wir über analytische AI machen, das, was man über Lernformate sich aneignen kann, das kann ich natürlich auch auf der Fläche machen, aber da brauche ich jetzt weniger Copilot oder diese Dinge. Ich sage jetzt mal so ein HR-Beispiel. Also wir experimentieren gerade mit einem KI-basierten Chatbot, wo dann kein Mitarbeitender mehr bei uns aus Payroll und Admin die Dinge beantwortet, so war das bis dato, sondern ich kann diese Fragen dann über den Chatbot Mira, heißt der, kann ich die dann stellen und kriege dann aber tatsächlich auch sofort eine Antwort. Ich meine, ihr kennt das alle, wenn man versucht, jemanden ans Telefon zu bekommen und dann da auch direkt eine Antwort, das hat halt tatsächlich immer auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn der Mitarbeiter dann wieder zurück anrufen muss im Markt, bis du dann da wieder jemanden am Telefon hast, ist nicht so einfach. Deswegen experimentieren wir damit. Natürlich gibt es immer eine Diskussion, wenn dann da kein persönlicher Kontakt mehr stattfindet. Aber sollte dann der Chatbot irgendwann nicht mehr weiterkommen, kriegst du dann natürlich auch wieder einen Mitarbeiter, der dir weiterhilft. Also so ist man dann eher als Anwender davon betroffen. Aber man merkt jetzt nicht immer, dass da jetzt KI dahinter steckt.
Ja, macht total Sinn. Also ich war früher im Servicephone bei der KPMG und ich sag euch, hätte ich noch einmal sagen müssen, ihre Lohnsteuerklasse hat sich geändert, weil sie geheiratet haben, hätte ich geweint. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen.
Vielleicht ganz kurz, bei uns die häufigste Frage ist, wann für die Lohnsteuer die Abrechnung kommt, zu welchem Datum. Das gerade eben, also so, das ist ja relativ schnell beantwortet.
Genau, also wie gesagt, es war, naja, immer Anfang des Jahres, stimmt. Du hattest gesagt, was ich natürlich total glücklich gehört habe, dass ihr dieses ganze Thema neugierig sein, Fehlermanagement, keine Angst vor Unbekannt haben habt. Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie steuert man das denn in eurem Konstrukt von oben herab? Also wenn ich es ganz blöd sage, ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumen willst. So stelle ich es mir jetzt vor. Vielleicht kannst du da mal so eins, zwei Cases machen, wie ihr das wirklich reinbringt.
Also wir haben mit den Führungskräften angefangen. Also das ist auch tatsächlich was gruppenweit ist. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also es betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern dieses Step-Up-Programm bezieht sich auf die gesamte Rewe-Gruppe. Wir haben ein spezielles Programm, das nennt sich Campus. Und da gab es verpflichtend Angebote. Also das sind keine Schulungen, sondern das sind tatsächlich auch sehr interaktive, meist ein- bis zweitägige Seminare, wo man sich sehr intensiv damit auch auseinandergesetzt hat. Also wo die Führungskräfte dann auch untereinander gesprochen haben. Das hat auch immer sehr viel damit zu tun, die Dinge zu teilen, Best Practice zu teilen und das zu erleben. Also über 2 Jahre mussten 3 von diesen Seminaren belegt werden. Das ist auch gemonitort worden. Und auf der Leitungsebene 3. Da sind wir dann schon bei 1500 Führungskräften. Das ist für mich eigentlich so die wichtigste Ebene, weil das ist das mittlere Management, die dann am Ende des Tages auch entscheiden, ob sich das in die Organisation trägt oder nicht. Und da haben wir auch ein eigenes Programm entwickelt, was aus mehreren Modulen bestand, inklusive Präsenz. Das war komplett neu entwickelt, wo wir auch gesagt haben, das ist nichts, was man, da steht einer vorne und das wird dann irgendwie geschult, sondern das war sehr, sehr interaktiv, wo man auch viele Dinge erarbeiten musste. Da haben wir auch mehrmals nachgeschärft, weil als wir gestartet sind mit dem Pilot, haben wir dann auch gelernt, ne, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es gab zum Teil auch viel Reaktanz, ne, wo Führungskräfte dann sagen, oh, was ist denn das jetzt und wofür brauche ich das denn? Und ich habe das doch schon immer so gemacht und ist doch alles auch richtig. Wo man dann viel auch in die Interaktion gehen musste und reden. Aber da sind wir jetzt einmal durch. Und das hält jetzt Einzug in die Programme auch auf Leitungsebene 4 und 5. Und so durchzieht das dann irgendwann das komplette Unternehmen. Und das hat halt auch mit Vorleben zu tun. Ich sage immer so, also auch wirklich der aktive Umgang, wenn dann was schief geht. Also wie habe ich das denn jetzt gehandhabt? Weil ja alle wissen so, ah ja, wir haben ja Mut für Neues. Dann passieren Fehler. Jetzt gucke ich mal, wie mein Vorgesetzter damit umgeht. Na, und das machen wir halt schon auch zum Thema. Dann natürlich auch die Erwartungshaltung, dass man daraus lernt und dass dann nicht nochmal passiert. Ne? Das ist einfach sehr, sehr wichtig, wie Führungskräfte, wie Menschen, die das dann sehen, das auch erleben. Ne?
Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich würde das einmal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, das ist auch was kann man in jeder Größe anwenden. Und korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ihr Lieben. Also, wichtig ist ja, und das haben wir ja ganz oft schon besprochen, von oben anfangen. Ne? Genau wie du jetzt gesagt hast, es bringt halt gar nichts, wenn das Mittelmanagement auf einmal Innovation gut finden muss und der Vorstand ist immer noch am Faxgerät. Dann fand ich total wichtig, dass du gesagt hast, es war ein langes zweijähriges Programm. Weil auch das haben wir ja jetzt ganz oft erlebt, wo es so ein bisschen klang wie, ja, ich habe da so ein LinkedIn Learning gemacht zu KI. Warum könnt ihr das nicht? Und was ich total wichtig finde, ist dieses Thema, nur weil ich offen für Fehler bin, heißt es natürlich nicht nach mir die Sinnflut. Ne? Dieses Nachhalten und Überprüfen. Kannst du an irgendwas ganz konkret diese Veränderungen benennen? Also gibt es was, wo du ganz konkret sagen würdest, seitdem wir das gemacht haben, sehen wir XY oder ist es eher ein Gefühl, dass du sagst, die Leute sind halt innovativer, was ja auch okay ist?
Also ich kann es jetzt in HR konkret daran festmachen, dass wir, wenn wir Stellen ausschreiben, viel mehr Bewerbungen auch von Bereichen bekommen, die jetzt nicht die klassische Silo-Karriere sind. Ne? Also jetzt nicht nur das, was man jetzt erwarten würde, sondern dass sich Menschen aus anderen Bereichen für Jobs interessieren, für die sie sich vorher entweder nicht getraut haben oder nicht interessiert haben. Also das sieht man ganz klar. Oder wir bieten auch so Dinge an wie Job-Tasting, das ist auch neu. Und das sind wirklich Tausende von Kolleginnen und Kollegen, die halt Bock haben, auch mal was anderes zu machen, was anderes zu sehen und sehr open-minded dann auch zu sein. Und das für mich auch die Grundvoraussetzung, dass man halt Spaß an KI hat. Ne? Und wir wollen wirklich Freude machen. Morgen haben wir beispielsweise einen AI-Day, wo sich die gesamte Organisation dafür anmelden kann und wo man ganz, ganz unterschiedliche Dinge ausprobieren kann. Ne? Und man muss es einfach zum Thema machen und diesen Mut auch fördern, probier es einfach mal aus. Es passiert ja nichts Schlimmes. Und die Use Cases musst du für dich einfach erstmal selber finden. Ne? Das ist so. Und in der Phase sind wir auch. Ich sage aber auch ganz klar, dass wir gestartet sind damit, für die einzelnen Jobs auch zu definieren, perspektivisch, welche Dinge notwendig sind, also und dann ist das halt nicht mehr freiwillig, welche Dinge aus der KI-Welt wir brauchen, damit der Job perspektivisch auch effizient durchgeführt werden kann. Und da werden wir alles tun, damit jeder das erlernen kann, ne? Aber auch das ist wichtig. Also irgendwann geht es halt auch über diesen Ausprobierstatus hinaus. Na, und dann muss man sagen, damit ich das tun kann, ist es notwendig, dass ich die und die Skills auch habe oder bestimmte Programme bedienen kann. Ich sag mal, wenn ich im HR oder im Controlling arbeite, kann ich auch nicht sagen, ich möchte jetzt aber nicht mit SAP arbeiten, das gefällt mir nicht so gut oder Excel finde ich blöd, mache ich nicht. Ne? Und insofern definieren wir das gerade gemeinsam mit unseren Betriebsräten, die da auch sehr proaktiv unterwegs sind. Am besten ist es, wenn die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, dass es halt wirklich eine Chance ist und dass das Spaß macht und dass man ja da lernen und sich entwickeln kann. Und wir sind schon auch der Meinung, dass die einzelnen Vorstandsbereiche oder die einzelnen Disziplinen das für sich selber erarbeiten müssen, diese Use Cases. Und nachdem wir jetzt gerade vorhin nochmal über Agentic AI gesprochen haben, bei uns wird das auch so sein, dass wir je Vorstandsbereich kleine COEs haben werden, wo wir Experten drin haben, die Low-Code, No-Code können und die diese Dinge dann natürlich auch, wenn man die IT braucht, dann mit deren Unterstützung, aber vieles auch alleine machen können, ne? Und dass wir das dann für unsere Bereiche separat dann umsetzen werden.
Aber es gibt schon sowas, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf oberster Ebene, wo man sagt, die Erwartung ist, dass du x Prozent dir anguckst oder so. Also das ist schon irgendwie in einem Ziel verankert pro Fachbereich, dass man sagt, KI oder Automatisierung.
Absolut.
Smart. Ich habe das Gefühl, dass es ganz oft nicht systematisch ins Unternehmen getragen wird, sondern eher mit diesem, ja, also natürlich machen wir das bei Business Analytics, ne, weil das bietet sich ja einfach an. Aber bei manchen Abteilungen habe ich ja das Gefühl, die weinen dem Fax hinterher.
Ich nehme es auch so ein bisschen so wahr. Ich finde, entweder wird sehr restriktiv damit umgegangen und dieses Thema, wir verbieten aber KI-Nutzung, wo ich mir immer denke, puh, in der Regel, wenn ich solche Themen verbiete, führt das zu was, wie ich finde, viel riskanterem. Und zwar, dass Leute dann anfangen, Lösungen auf ihren privaten Endgeräten, auf ihrem privaten Laptop zu nutzen, weil sie einfach sagen, ich sehe das nicht ein, dass ich das alles selber mache, sondern hole mir jetzt Arbeitserleichterung und spüle Unternehmensdaten auf meine privaten Geräte, wo ich mir denke, die Wahrscheinlichkeit, dass man das rausfindet und kontrolliert, ist gering, es sei denn, es schafft irgendwo einen richtig großen Schaden. Das ist die eine Seite, die ich echt gerade viel höre. Und die andere Seite ist auch echt dieses, wir rollen irgendwo ein Tool aus und sagen, wir haben jetzt Langdoc beispielsweise und hier habt ihr jetzt die Zugänge, jetzt meldet euch bei der IT und danach läuft das. Ich merke es gerade bei Statista, wo ich sage, eigentlich ein Unternehmen, was im KI-Ökosystem aktiv ist und eine in tendenziell eher technologie- und KI-affine Workforce hat. Wir sind jetzt von Perplexity auf Langdoc umgestiegen. Dieses Enablement zu machen, sage ich ganz ehrlich, habe ich komplett unterschätzt. Ich hätte gedacht, es ist viel einfacher. Aber auch da, wir werden dieses Jahr vollen Fokus auf KI und Change legen und das in einem eher affinen Unternehmen. Weil wir nicht sagen können, hier habt ihr Langdoc und jetzt macht und alles wird gut, sondern ganz viel systematisch ins Unternehmen tragen.
Ja, ich glaube, man muss halt einfach eine positive Kultur schaffen, aber am Ende ist nicht jeder Use Case nachher ein Gewinn, ne? Und man muss ausprobieren, man muss aber dann auch relativ schnell sagen, wenn das jetzt nichts bringt, dann halt nicht, ne? Und ich kann jetzt für meinen Bereich sagen, also wir probieren sehr viel aus, ne? Aber da wird dann auch wieder einiges verworfen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir bündeln dann also diese ganzen Initiativen, insbesondere wenn es halt um diese generischen Prozesse geht, über die gesamte Gruppe in einem Projekt. Und das wird dann wieder im Inhouse-Consulting bei uns verantwortet. Das heißt also, du hast dann schon auch einen Überblick, was wird wo ausprobiert. Das finde ich jetzt nämlich auch wichtig, dass man da sozusagen schon noch die Steuerungsfunktion hat, weil es jetzt ganz separat laufen zu lassen, ist sicherlich auch nicht richtig. Also du brauchst die Eigeninitiative der Bereiche, das ist schon wichtig, aber nochmal so eine Bündelungsfunktion drüber, die dann schon auch nochmal steuert und das in einem großen Projekt dann auch tatsächlich dokumentiert. Ne? Also deswegen, das haben wir natürlich dann auch schon. Also nicht nur ausprobieren, sondern tatsächlich auch dokumentieren und daraus lernen, das ist halt auch wichtig.
Liebe Daniela, als hättest du gewusst, worauf ich hinaus will, vielen Dank für nochmal diese On-Point-Zusammenfassung, wie man im Grunde Kultur dahin bewegt, dass sie ready für KI ist. Ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Folge, in der man zum einen ganz toll gesehen hat, wie groß doch die Herausforderung wird, wenn man einfach diese verschiedenen Bereiche hat, wenn man diese schiere Masse an Menschen hat, von der Fläche bis zum Headquarter. Aber ich fand es total schön, weil ich finde, man sieht, dass ich das natürlich auch im Kleinen genauso machen kann. Also dann schule ich eben nicht 30.000 Leute, sondern vielleicht meine 15. Man hat jetzt ein total gutes Bild, wie man das zumindest mal angeht und welches Mindset ich brauche, um meine Orga dahin zu führen und eben auch als HR. Weil das auch nochmal an alle da draußen, natürlich kann ich irgendwie sagen, KI ist Analytics oder KI ist IT, aber am Ende hat das ja so einen Impact auf die Kultur, dass ich es sträflich finde. Ich bin heute große Worte, sträflich finde von HR zu sagen, das ist nicht mein Thema und es ist einfach ein riesen Orga-Design-Thema.
Also das kann ich nur noch mal unterstreichen. Ne? Also genau das, was du gesagt hast. HR hat hier eine Schlüsselrolle und die muss genutzt werden. Also jeder, der das nicht macht, macht einen Riesenfehler. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Aufgabe Für HR, KI verändert Kultur, Zusammenarbeit, Kompetenzprofile, KI verändert Führung. Und da haben wir wirklich eine Schlüsselrolle. Und das Zweite, was ich immer sage, ist ausprobieren statt diskutieren. Das finde ich auch sehr wichtig.
Ich finde das zwei richtig starke Schlussworte tatsächlich und Takeaways aus der Folge. Ich fand es eine mega Folge und liebe Daniela, vielen, vielen Dank für deine Einsichten heute und dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, genau, dass es einige gute Takeaways gab. Vielen Dank.
An alle da draußen. Wir hoffen, es hat euch auch so gut gefallen. Wie immer, schreibt uns, denkt an unser Gewinnspiel zu den HR-Horror-Stories. Wir hören uns nächste Woche und wie immer, happy HR und danke fürs Zuhören.